So, wer die Tageslese jeden Tag macht, hat diese Woche festgestellt, wir sind im Sachaja gelandet. Und Sachaja ist so ein kleines Prophetenbuch am Ende des Alten Testaments. Und ich persönlich finde das Buch eher schwierig. Ich lese euch jetzt einfach mal die heutigen Verse vor. Da sind wir in Sachaja 2 und die Verse 10 bis 17. Wehe, wehe, flieht aus dem Lande des Nordens, spricht der Herr. Denn ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der Herr. Wehe, nach Zion rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel. Denn so spricht der Herr Zebaoth, nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich schwinge meine Hand über sie, dass sie ein Raub derer werden, die ihnen dienen. Und ihr sollt erkennen, dass mich der Herr Zebaoth gesandt hat. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein. Und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. So, das sind die Verse aus dem Sachaja, die heute dran sind. Und wenn man anfängt, so im Sachaja ein bisschen davor und danach zu lesen, stellt man relativ schnell fest, hui, das ist eine richtige Achterbahnfahrt. Da kommt alles Mögliche drin vor. Der springt scheinbar ganz wild in seinen prophetischen Aussagen zwischen heute Morgen und übermorgen, zwischen hier und dort, zwischen Vision und Ankündigung. Und deswegen habe ich mir überlegt, statt heute zu versuchen, jetzt diese einzelnen paar Verse mit euch mit der Lupe auseinanderzunehmen und dahin zu kommen, dass wir sagen, wir haben die jetzt bestmöglich verstanden, möchte ich mal anfangen, lieber die Grundlagen zu legen, wie man mit den aus meiner Sicht teilweise ein bisschen verwirrenden Versen im Sacharja umgehen kann. Und die erste Grundlage und die erste grundsätzliche Orientierung, finde ich, bekommt man immer, wenn man mal fragt, in welcher Zeit und an welchem Ort das alles hier passiert ist. Denn am ehesten ist Prophetie zu verstehen, wenn man sich mal anschaut, in welche Situation das damals hineingesprochen wurde. Und erst wenn man das einigermaßen verstanden hat, ergibt es aus meiner Sicht Sinn zu fragen, was davon vielleicht auch in die heutige Situation reinspricht. Und deswegen einfach mal die Frage, wann und wo war denn dieser Sacharja, von dem wir hier lesen, als Prophet aktiv? Was denkt ihr oder was wisst ihr über den Sacharja? Wann und wo war der denn aktiv? Wo, sagst du Jerusalem? Zur Zeit des Tempelaufbaus nach der babylonischen Gefangenschaft. Wo lesen wir das denn? Habe ich am Montag nicht am Anfang vom Sacharja gelesen. Zumindest nicht in den Versen. Genau. Und wenn ich natürlich nach der Zeit frage, dann hilft es meistens auch nicht, wenn man einfach so ein Jahr rausposaunt. Ich könnte euch jetzt sagen, dass das ungefähr um das Jahr 520 vor Christus herum war. Aber was könnt ihr mit der Zahl anfangen? Die sinnvolle Antwort für das Wann und das Wo finden wir tatsächlich nicht im Sacharja selber, sondern die finden wir, wenn wir in das Buch Esra reinschauen. Das Buch Esra, das beschreibt die Zeit, die nach dem babylonischen Exil kommt. Die Zeit, in der die ersten Leute wieder zurückkehren und in der dann nach und nach weitere Leute zurückkehren. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das hier ist so eine Übersicht über die Könige und Propheten im Alten Testament. Man sieht hier Samuel, Saul, David und Salomo. Das waren noch die Zeiten, als es das eine große Königreich Israel gab. Und dann sieht man hier oben eine Menge von Königen, die alle schwarz gemalt sind und einige Propheten. Und hier unten sieht man eine Menge Könige, die sind teilweise schwarz, teilweise gelb und auch einige Propheten. Diese beiden Linien, oben ist das Nordreich, unten ist das Südreich. Das Nordreich, das endet etwas früher, wird von den Assyrern erobert und die werden komplett aufgerieben und umverteilt und vermischt. Und ein Stück später sieht man dann hier, an der Stelle, begleitet von vielen Propheten, das ist die Zeit, wo das Südreich Juda von Babylon erobert wird und in vor allem drei Wellen werden die Menschen ins babylonische Exil verschleppt. Die Babylonier hatten eine andere Politik, die haben nicht die Bevölkerung vermischt, die haben einfach nur gesagt, wir schöpfen quasi die gebildete Bevölkerung ab. Alle, die was können, alle, die was drauf haben, die holen wir zu uns. Die werden babylonisch ausgebildet, die kriegen hier ihre Wohnung. Und das, was im Land übrig bleibt, da schickt man irgendeinen Verwalter hin, da passiert schon nichts. Deswegen das Land und die Bevölkerung dort, die übrig geblieben ist, die sind im Laufe der Zeit eher, ich sag mal, verwahrlost. Die Juden, die tatsächlich noch die jüdische Tradition hochgehalten haben, die haben in Babylon gewohnt. Und das Buch, das uns berichtet, was in Babylon vor allem geschieht, ist das Buch Daniel. Und da lesen wir, dass irgendwann das babylonische Weltreich übernommen wurde von den Medern und Persern. Und einer dieser ersten Könige der Meder und Perser war der Kyros. Und der hat wiederum eine andere Politik betrieben, als es die Babylonier davor gemacht haben. Und dieser Kyros hat irgendwann mal gesagt, ihr Juden, die ihr hier wohnt, ich erlaube euch, ihr dürft zurückgehen, ihr dürft den Tempel wieder aufbauen, ihr dürft in euer Land. Das ist was, das können wir zum Beispiel im Esra Kapitel 1 nachlesen, dass dieser Perserkönig Kyros es den Juden erlaubt hat, zurückzukehren. Und da haben sich viele auf den Weg gemacht und sind zurückgezogen Richtung Jerusalem. In Esra 2 werden die Familien und Sippen aufgezählt, die aus Babylon zurückgekehrt sind. Dort wird berichtet, dass das etwas über 42.000 Menschen waren, die in dieser ersten großen Rückkehrwelle wieder aus Babylon Richtung Jerusalem umgesiedelt sind. Angeführt wurden diese Menschen damals von einem gewissen Serubabel. Und Serubabel war ein Nachfahre von David. Und der andere Anführer, eher auf der geistlichen Ebene, war Jeschua. Das war ein Levit und ein Priester. Diese zwei waren so ein bisschen die, die in dem Volk das Sagen hatten damals. Und in Esra 3, Vers 1 bis 4, da lese ich euch jetzt mal vor, was diese Rückkehrer in Jerusalem gemacht haben. Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und es machte sich auf, Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner Stätte, denn Schrecken war über sie gekommen vor den Völkern der Länder, und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer dar alle Tage nach der Zahl, wie sich's gebührt und jeder Tag es erforderte. Also was wir hier lesen ist, dass diese Rückkehrer, die haben begonnen, in Jerusalem wieder zu opfern und so, wie es Gottes Ordnung vorsieht, zu feiern. Und kurz darauf lesen wir, dass die angefangen haben, Material zu organisieren, um den Tempel wieder aufzubauen. Die haben quasi Bestellungen in alle Welt rausgeschickt, um an Material zu kommen. Und dann im zweiten Jahr der Rückkehr beginnen sie dann tatsächlich mit dem Tempelbau und legen unter der Aufsicht von diesem Priester Jeschua den Grundstein des Tempels und fangen an zu bauen. Und dann passiert was. Die Nachbarvölker kriegen das mit, dass da gebaut wird, und die kriegen Angst und die wollen das unterbinden und die schicken einen langen Brief in Richtung Persien und sagen, ihr dürft nicht erlauben, dass die den Tempel wieder aufbauen, das ist ein ganz aufrührerisches und gefährliches Volk, lest mal nach, was die früher alles gemacht haben, da gab es gute Gründe, warum die damals erobert wurden. Erlaubt denen auf keinen Fall, den Tempel weiterzubauen. Und was passiert? Sie hören tatsächlich auf, am Tempel zu bauen, und viele Jahre tut sich erstmal nichts. Und dann tauchen Propheten auf. Ich habe mal ein Stück hier ein bisschen näher rangezoomt. Hier sehen wir diese erste Rückkehrungswelle mit Zerubbabel, nicht als König, aber als Anführer des Volkes. Da tut sich eine Weile nichts und dann tauchen zwei Propheten auf, Haggai und Zacharja. Und das lesen wir jetzt in Esra 5, die Verse 1 und 2. Da steht, es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharja, der Sohn Iddos, den Juden in Juda und Jerusalem im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich auf Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen. Und mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie stärkten. Der Tempelbau wird wieder aufgenommen. Und was passiert dann? Die Nachbarvölker kriegen das wieder mit und die beschweren sich wieder. Die haben wieder Angst, die versuchen, das wieder zu unterbrechen. Aber diesmal lassen sich die Anführer nicht entmutigen, sondern bauen weiter. Und die Nachbarvölker, die verfassen wieder einen Brief und schicken den wieder Richtung Persien. Inzwischen ist da wieder ein anderer König, der Darius. Und dieser Brief erreicht den Darius und der bewirkt, dass dieser König Darius nachforschen lässt, ob die da wirklich diese Erlaubnis zur Rückkehr und zum Bauen haben. Und die finden tatsächlich diesen Erlass vom König Kyros, der den Juden die Rückkehr erlaubt und den Tempelbau. Und jetzt sagt der Darius, hey, ich habe hier nachforschen lassen, diesen Erlass gibt es wirklich. Ihr, die ihr euch hier beschwert, ich gebe euch zwei Aufträge. Erstens, ihr müsst diesen Tempelbau mit eurem eigenen Geld bestmöglich unterstützen. Und zweitens, wenn ihr die dran hindern wollt, werde ich euch bestrafen. Also dieser zweite Versuch, der ging ganz schön nach hinten los. Und so wird dann der Tempel dann auch tatsächlich fertig gebaut und mit einem Passahfest eingeweiht. Das kann man dann zum Beispiel nachlesen in Esra 6. Das Ganze ist die Situation, in der Gott Zacharja eingesetzt hat. Und das ist das, was durch Zacharja mitbewirkt wurde. Zum einen, dass der Bau des Tempels wieder aufgenommen wurde. Zum anderen, dass der Bau des Tempels trotz Widerständen weitergeführt wurde. Und dann eben, dass der Bau des Tempels tatsächlich abgeschlossen wurde. Ich lese die beiden Verse aus Esra 5 nochmal vor, Vers 1 und 2. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharja, der Sohn Iddos, den Juden in Juda und Jerusalem im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich auf Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen. und mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie stärkten. Was Gott durch Sacharja bewirkt hat, war, dass die Anführer und das Volk gestärkt worden sind. Das ist jetzt erstmal die Antwort auf das Wann und das Wo. Und gleichzeitig auch die Antwort auf Wozu. Also wir wissen, wann und wo Sacharja aktiv war, in welcher Situation die Leute waren, die Gottes Worte durch Sacharja gehört hatten. Und wir haben jetzt auch mitbekommen, was das damals in den Leuten bewirkt hat. Und ich finde, dass das eine der wichtigsten Grundlagen ist, um diese Inhalte der prophetischen Worte auch aus heutiger Sicht einzusortieren. Denn wir sind nur die zweiten Empfänger von diesen Worten. Die ersten Empfänger waren die Leute damals. Also so viel mal zu der damaligen Situation. Das ist die eine Grundlage und die Hintergründe, die ich heute euch mitgeben möchte. Und jetzt geht es noch um prophetische Visionen allgemein. Und dafür habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Versucht doch mal, dieses Bild zu beschreiben. Was seht ihr auf dem Bild? Ja, also ist es schön, das ist die Wirkung, ja. Aber was ist in dem Bild drin? Was da zu sehen? Ein Bergsee mit Bergen, Sonne im Hintergrund, ja. Im Vordergrund sind Blumen. Genau, du sprichst schon vom Vordergrund. Wenn wir uns dieses Bild so anschauen, merken wir, okay, da gibt es irgendwie so unterschiedliche Entfernungen, unterschiedliche Ebenen. Es gibt hier diesen Vordergrund, diesen nahen Bereich, in dem man Details erkennen kann. Ja, da kann man von diesen Blumen einzelne Blüten erkennen. Da kann man die Zweige erkennen, da kann man die Steine sehen. Und dann gibt es aber auch entferntere Bereiche, zum Beispiel den Bereich hier. In dem kann man schon noch ein bisschen was erkennen. Ja? Man erkennt da Bäume, Felshänge, Sonne, die da reinscheint und Schatten. Auf der Seite gibt es auch einen ähnlichen Bereich. Ist der weiter weg oder näher, wird schon schwierig, das zu entscheiden aufgrund von dem Bild. Und dann gibt es Bereiche, die sind noch weiter entfernt. Zum Beispiel den Bereich hier. Der ist so weit entfernt, dass man da nur noch so grob erkennt, um was es geht. Man sieht da Berge und so ein bisschen die Silhouette dieser Berge. Aber ist das jetzt Schnee oder ist das ein heller Fels, der da liegt? Es wird schon schwierig. Also man merkt nur noch die groben Formen. Und dann gibt es auch Elemente, die jetzt nicht ganz klar dem Vordergrund oder dem Hintergrund zuzuordnen sind. Dieser See. Der beginnt hier im Vordergrund, der zieht sich aber bis ganz nach hinten. Und der Himmel, wir sehen ihn jetzt da hinten über den Bergen, aber wir wissen, der Himmel, der geht noch weiter nach hinten hinter die Berge und auch kommt noch näher ran. Und in den prophetischen Visionen und Worten, da gibt es genauso wie in diesem Bild Elemente, die sich auf nah beziehen, auf weiter weg oder auch auf ganz weit entfernt. Es gibt auch Elemente, die sich auf bestimmte Orte beziehen. So wie vielleicht hier dort hinten das linke und das rechte Ufer. Bezieht sich vielleicht zwei verschiedene Visionen oder Elemente, beziehen sich vielleicht auf die gleiche Zeit, aber das eine bezieht sich vielleicht auf ein Volk, das dort wohnt und das andere auf ein Volk, das hier wohnt. Also wir merken, nicht nur die Zeit kann in so einem Bild eine Rolle spielen, auch die Orte können eine Rolle spielen. Und dann haben wir natürlich noch die Herausforderung, dass es Elemente, also dass wenn wir so ein Bild angucken, verstehen wir so ein Bild, zumindest so ein Bild. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seht dieses Bild nicht direkt und jemand beschreibt es euch nur. Meint ihr, dass vor eurem inneren Auge dasselbe Bild entsteht wie das, was derjenige sieht? Ja. Also ich glaube, bei so vertrauten Motiven, da geht es noch einigermaßen. Ja. Aber wenn dann noch Dinge dazukommen, die nicht so vertraut sind Und die sich dann vielleicht auch nur schwer beschreiben lassen, bei denen vielleicht einem sogar die Worte ausgehen, um die gut zu beschreiben, dann wird es noch schwieriger, ein Bild jemand anderem weiterzugeben. Und deswegen möchte ich mit euch ein Experiment machen. Und dafür habe ich das Mikro mitgebracht. Ich brauche von euch jetzt einen Freiwilligen. Keine Sorge, ihr müsst nichts Schlimmes machen. Ich brauche einen Freiwilligen, der sich zutraut, ein Bild zu beschreiben. Demjenigen drücke ich dann hier das Mikro in die Hand, ihr dürft gemütlich sitzen bleiben und ihr dürft dann das Bild beschreiben und der Rest, der darf sich's gemütlich machen und die Augen schließen und darf sich einfach anhören, wie dieses Bild beschrieben wird und was für ein Bild dann vor dem inneren Auge entsteht. Und dann, wenn wir fertig sind, dürft ihr die Augen aufmachen und dann vergleicht ihr mal das Bild, was bei euch entstanden ist, mit dem Bild, was beschrieben wurde. Okay? Wer möchte denn gerne ein Bild beschreiben? Wer traut sich das zu? Keine Sorge, man kann nichts falsch machen. Ja? Es gibt einen Vorschlag.
So, kommen wir vor wie die Legionäre, die beim Asterix als Freiwillige rausgesucht werden.
Also du darfst gern einfach sitzen bleiben. Okay. Ich werfe das Bild gleich an die Wand. Das bedeutet, ihr dürft einfach mal die Augen schließen. Alle bis auf mein Dad dürfen die Augen schließen. Und so, bitte die Augen schließen. Und jetzt geht es los. Beschreibt doch mal dieses Bild. Was sehen wir hier?
Also, nimm das Mikro ruhig nach. Ach so. Also, da liegt eine Frau am vielleicht am Strand, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wird sie von Wellen umspült und auf dem Wasser ist auch ein kleines Boot, ein kleines Segelboot, wahrscheinlich ein Modellboot und im Hintergrund, da geht die Sonne auf oder unter, das kann ich nicht beurteilen. Sie hat glatte Haare, sie guckt genau auf dieses Boot, ich weiß nicht, was noch wichtig ist. Ein ganz kleines Boot, deutlich kleiner als der Kopf oder so.
Okay, ich würde sagen, dann macht mal die Augen auf. Habt ihr dieses Bild erwartet? Ja, wenn wir hören, da ist eine Frau und da ist ein Boot. Wir denken nicht daran, dass die Frau vielleicht riesig ist und das Boot vielleicht winzig ist. Dass diese Frau und die Insel vielleicht gar nicht so klar voneinander abgrenzbar sind. Und jetzt versucht sowas mal zu beschreiben. Genau, vielen Dank. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Denn ich brauche noch einen Freiwilligen. Irmel. So, keine Sorge, wir machen jetzt nicht viele Bilder durch. Dieses zweite Bild machen wir noch gemeinsam. Okay, alle bis auf die Irmel dürfen die Augen zumachen. Und dann darf die Irmel jetzt mal dieses Bild beschreiben.
Ein großer Himmel mit vielen Sternen, großen und kleinen Sternen. Und die linke Ecke ist ausgefüllt vom Mond oder von einer nächtlichen Erde, ich weiß es nicht. Und da geht eine Leiter hoch und diese Leiter, an der Spitze der Leiter steht ein Mädchen mit goldenem, weitem Gewand und goldenen Haaren und sie fasst nach einem Stern. Sieht aus wie so ein Sternenmädchen. Gibt es noch mehr?
Ich weiß nicht, wie viel du von dem Bild erklären möchtest. Ne? Man könnte noch erklären, wie die Sterne genau aussehen oder wie das Gewand. Man kann vieles erklären, ne? Aber du gehst auf die wesentlichen Elemente des Bildes ein. Genau. So.
Und das Mädchen hat also ein weites Gewand, so drei weite Röcke übereinander gestuft. Und ihre Haare, die schwingen so nach hinten und die Haarspitzen, die Haarsträhnen enden in Sternen.
Ja, vielen Dank. So, und jetzt vergleicht mal euer inneres Bild mit dem tatsächlichen Bild. Passt nicht, sagst du? Ich habe bewusst recht einfache Bilder rausgesucht, die einfach nur ein Element enthalten, das nicht so ganz natürlich ist. Ja? Und man merkt, wie es schwierig wird, das zu beschreiben oder aber sich das vorzustellen. Also wir merken das Bild, das jemand tatsächlich sieht, und das innere Bild, was sich bei uns ergibt, wenn wir die Beschreibung von dem Bild hören, die können deutlich voneinander abweichen. Und jetzt hat Gott ja oft durch Propheten gesprochen. Meistens hat er ihnen sehr klare Worte mitgegeben und auch einen klaren Auftrag, an wen sie die Worte zu richten haben. Aber das war nicht immer so. Manchmal mussten Propheten auch bestimmte Handlungen durchführen. Eine bestimmte Frau heiraten, einen bestimmten Lebensstil haben, ne, der ewig lang auf dem Boden liegen. Es gab alle möglichen Sachen, die Propheten zu tun hatten, die den Leuten dann irgendwas vermittelt haben. Und manchmal hat Gott auch den Propheten einen Blick auf merkwürdige Dinge geschenkt. Und diese merkwürdigen Dinge, die enthalten manchmal Elemente, die aus Sicht der damaligen Leute in der Zukunft lagen. Aber Gott hat es nicht gemacht, um den Leuten einen Fahrplan für die Zukunft zu übermitteln. Es ging und es geht bei Prophetie immer darum, dass durch das, was vermittelt wird, eine klare Botschaft an bestimmte Empfänger kommen und dass diese Botschaft rüberkommt. Es geht nicht darum zu sagen, so wird die Zukunft aussehen und im Jahr 2027 in Schottland wird am 13. Mai dieser Berg beben. Aus heutiger Zeit, wenn wir zurückblicken, dann lassen sich bei vielen prophetischen Texten aus dem Alten Testament Teile finden, die damals in der Zukunft lagen und aus unserer heutigen Sicht in der Vergangenheit liegen. Das heißt, wenn wir die prophetischen Worte aus dem Alten Testament lesen, haben wir mehr Informationen, um die einzusortieren, als es die Leute damals hatten. Und dadurch denken wir manchmal, dass wir genügend Informationen haben, um alles interpretieren zu können. Und in der Tat, wie schon bei dem einen Bild, das wir gesehen hatten, beim Sacharja und in seinen prophetischen Worten, da gibt es auch drei zeitliche Ebenen, die sich oft relativ gut voneinander unterscheiden lassen. Da gibt es den nahen Bereich, der sich auf die geschichtlichen Ereignisse rund um die Rückkehr aus dem babylonischen Exil bezog. Dann gab es den etwas weiter entfernteren Bereich, der sich auf das erste Kommen Jesu bezog, also auf die Zeit rund um Jesu Geburt und sein Kreuzestod, als er in Israel aktiv war. Und dann gibt es den weit entfernten Bereich, der sich auf das zweite Kommen von Jesus bezieht, also auf die Zeit, die auch heute noch vor uns liegt, wenn Jesus wiederkommt und diese Schöpfung mal endet und uns Jesus mitnimmt in die neue Schöpfung, in das neue Jerusalem. Und das wird Leuten vermittelt, die damals in einem alten, wieder aufzubauenden Jerusalem waren. Drei Ebenen, die aus deren Sicht alle entweder in der kurzen, der weiten oder der noch weiteren Zukunft liegen. Und dann gibt es bei Sacharja aber natürlich auch unterschiedliche Orte oder Völker, um die es geht. Und wenn man Sacharja liest, wird man feststellen, dass in diesen Visionen auch Elemente drin sind, die wir überhaupt nicht einsortieren können, die wir weder zeitlich noch örtlich sinnvoll irgendwo reingepackt kriegen. Machen wir was falsch, wenn wir das dann nicht alles verstehen? Ich glaube nicht. Die Leute damals haben das ganz sicher auch nicht alles perfekt verstanden. Das konnten sie nicht. Die konnten das nicht in einen Fahrplan ummünzen, um zu sagen, in 423 Jahren wird hier ein kleiner Junge geboren werden. Hätten sie das gekonnt, wäre das dann nicht so überraschend gewesen für viele. Dass wir Teile der Prophetie nicht verstehen, ist also vollkommen in Ordnung, denn es ist nicht Sinn und Zweck der Prophetie, uns einen Fahrplan für die Zukunft zu geben. Was Gott durch Sacharja gesprochen hat, das hat die Menschen damals dazu bewegt, den Tempelabbau wieder aufzunehmen, diesen Bau trotz Widerständen fortzuführen und ihn zum Ende zu bringen, den Tempelbau abzuschließen. Gottes Botschaften und Visionen, die er Sacharja gegeben hat und die Sacharja weitergegeben hat, die haben diesen zurückgekehrten Juden Stärke gegeben, die sie damals gebraucht haben. Behaltet das bitte immer im Hinterkopf, wenn ihr versucht einzusortieren, was Gott vielleicht genau mit manchen Versen in diesem Buch gemeint haben könnte. Denn nicht alles ist zum perfekten Verstehen gedacht. Aber alles hat seinen Sinn und seine Wirkung. In erster Linie war die Wirkung damals maßgeblich. Aber auch die Wirkung heute auf uns durch diese Worte ist noch beabsichtigt. Denn Gottes Wort ist lebendig. Es hat damals gesprochen und was bewirkt. Und es spricht auch heute noch und es bewirkt was. Und daher möchte ich euch Mut machen, den Sacharja zu lesen. Und benutzt gern auch alle Grundlagen und Hintergründe, die ihr kennt, um Dinge einzusortieren. Und da werdet ihr Verse finden, wo ihr relativ klar sagen könnt, das bezieht sich wohl auf diese Zeit oder das bezieht sich auf diese Zeit. Und ihr werdet Verse finden, wo ihr sagt, das könnte beides meinen oder alles drei. Oder einfach, ich weiß es nicht, worauf es sich bezieht. Und das ist völlig in Ordnung. Lasst euch nicht entmutigen, wenn Dinge darin vorkommen, die nicht zu verstehen sind. Denn nicht alle Texte sind zum perfekten Verstehen gedacht und trotzdem wirkt Gott durch diese Texte und er wirkt da auch heute noch und er wirkt auch an uns. Und das merken wir daran, dass obwohl Sacharja so schwierig zu verstehen ist, wie ihn auch heute in dieser Vorweihnachtszeit immer wieder zitieren, weil wir merken, manche Dinge davon, die waren und sind ganz wichtig. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du uns mit der Prophetie nicht einfach irgendwas, einen Fahrplan gegeben hast, wo wir genau sehen, mit jetzt sind wir hier Station 27, als nächstes kommt das. Das, was da berichtet wird, ist teilweise verwirrend. Teilweise ist es vielleicht sogar beängstigend. Aber wir merken, was du dem Sacharja gezeigt hast, damals bewirkt hat. Es hat den Menschen Mut gegeben, es hat sie gestärkt. Der Tempel wurde gebaut und wurde fertiggestellt. Und du hast deinen Segen dazu gegeben. Und das durch Worte, aus denen der Großteil damals noch in der Zukunft lag. Und heute schauen wir drauf und merken, manches ist schon in Erfüllung gegangen und manches steht noch aus. Und bei manchen merken oder verstehen wir einfach nicht, wann und wo das zu platzieren ist und was es bedeutet. Und ich danke dir, dass du sagst, das ist auch in Ordnung, das ist gewollt, weil dein Wort größer ist als unser Verstand. Und es muss uns keine Angst machen, wenn wir da was nicht verstehen. Denn wir verstehen, was du möchtest. Du möchtest was Gutes mit uns bewirken und du hast diese Zeit geschaffen und du führst uns durch. Und dafür danke ich dir. Amen.